Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Um ein Übergreifen der Maul- und Klauenseuche zu verhindern, sollen in Europa zehntausende Tiere vorsorglich getötet werden. Nach Belgien und Frankreich gibt es jetzt auch in Deutschland ein Notschlachtprogramm. Betroffen sind alle Schafe, Ziegen, Hirsche und Rehe, die im Februar aus Großbritannien importiert wurden. Dort hat sich die Seuche weiter ausgebreitet. Neue Fälle wurden heute erstmals aus Schottland gemeldet und auch in Nordirland sind die ersten Tiere erkrankt. Entsprechend groß ist die Verunsicherung im benachbarten Irland.
Die Republik Irland macht dicht. Alle Autos und Lastwagen, die von den Fähren rollen, werden mit Desinfektionslösung abgespritzt. Vor den Grenzstationen auf den Straßen lange Schlangen und strenge Kontrollen. Es wäre eine Katastrophe, wenn die Maul- und Klauenseuche auch bei uns ausbrechen würde. Die Landwirtschaft ist eine 9 Milliarden Pfund Industrie. Die Seuche wird unsere gesamte Wirtschaft schädigen. Heute Morgen zeigte das Frühstücksfernsehen, schon 33 Regionen sind in Großbritannien verseucht. Die Maul- und Klauenseuche ist bereits nach Nordirland übergesprungen. Und vielleicht auch schon in die Republik Irland, denn dicht an der Grenze auf diesem Hof im nordirischen Armagh standen 250 Schafe aus England, von denen waren mehrere infiziert. Von hier aus sollen Schafe mit gefälschten Papieren an den Schlachthof in Roscommon in der Republik Irland verkauft worden sein. Bisher sind in England 162 Farmen solchen Sperrgebiete von der Außenwelt völlig abgeschnitten. 36.000 verdächtige Tiere mussten oder müssen getötet und verbrannt werden. Wir wissen nicht, wie viele Tiere im ganzen Land infiziert sind, musste Englands Landwirtschaftsminister Nick Brown heute eingestehen. Deshalb können wir nicht sagen, wie viele Seuchenfälle noch kommen. Im Klartext, die Krise ist noch längst nicht gebannt. Alles kann in den nächsten Tagen und Wochen immer schlimmer werden.
In Deutschland wird der Druck stärker, die Tiertransporte einzuschränken. Bayerns Verbraucherschutzminister Sinner forderte, die Agrarpolitik müsse regionale Kreisläufe stärker als bisher berücksichtigen. Bundesverbraucherschutzministerin Künast hat indessen für den Sommer eine neue Richtlinie für die Transporte in Aussicht gestellt. Die staatliche Förderung der privaten Altersvorsorge bleibt umstritten. In Berlin tagte zu diesem Thema eine Arbeitsgruppe der Länder, die das Vermittlungsverfahren von Bundestag und Bundesrat in rund einer Woche vorbereiten sollte. Hauptstreitpunkt ist weiter, ob Wohneigentum in die Förderung einbezogen werden soll oder nicht.
Er war zwar der Gastgeber, durfte aber nur zugucken, wie sich Oppositions- und Koalitionsseite doch noch um einen Rentenkompromiss mühten. Ein abschließendes Ergebnis brachten sie nicht zustande. In der Frage der Einbeziehung von Wohneigentum aber liegen die Positionen jetzt auf dem Tisch. Die rheinland-pfälzische Landesregierung, SPD-FDP regiert, ist mitentscheidend bei der Abstimmung im Bundesrat. Anders als im Riester-Entwurf vorgesehen, will sie Wohneigentum als Anlageform stärker berücksichtigen. Schwierigkeit bislang die nachgelagerte Besteuerung. Lösungsvorschlag: Das vom Staat geförderte Sparkapital, das in den Hausbau investiert wurde, wird zusammengerechnet und dann besteuert.
Die Probleme sind lösbar, wenn man will. Und wenn es zu teuer wird, kann der Bund an anderer Stelle das Bausparen ein Stück beschneiden.
Die Union dagegen plädiert für mehr Geld für die Bausparer außerhalb der Rentenreform, also das genaue Gegenteil.
Nämlich einfach außerhalb dieser Riester-Kriterien die bestehende Bausparförderung zu verbessern, aufzustocken und mit einer Kinderkomponente zu versehen. Das ist in zwei Sätzen den Menschen zu erklären. Und dann können die Menschen frei entscheiden, für welche Art der Altersvermögensbildung sie sich entscheiden.
Einig ist man sich nur, den Kostenrahmen von knapp 21 Milliarden Mark nicht zu überschreiten.
Beide Modelle müssen nun erst einmal gerechnet werden und das dauert. Ob es daher sinnvoll ist, das Thema am kommenden Mittwoch im Vermittlungsausschuss überhaupt zu behandeln, ist fraglich. Klar ist aber wohl, dass es mit der Verabschiedung der Reform vor den Landtagswahlen Ende März, wie von der Regierung ursprünglich geplant, wohl nichts mehr wird.
Die gestiegenen Ölpreise haben nach Angaben des Statistischen Bundesamtes das Wirtschaftswachstum Ende des vergangenen Jahres gebremst. Hatte das deutsche Bruttosozialprodukt im ersten Vierteljahr noch um 3,7% zugelegt, im zweiten um 3,5 und im dritten um 2,8, so betrug die Steigerung im vierten Quartal nur noch 1,9%. Erwartet worden waren 2,5%. Im Durchschnitt ergab sich für 2000 aber immer noch ein Wachstum von 3%, das höchste seit der Wiedervereinigung. Als Konjunkturbremse in diesem Jahr wird sich nach Einschätzung des Deutschen Industrie- und Handelstages unter anderem der Mangel an Fachkräften auswirken. Der DIHT plädiert deshalb dafür, verstärkt die Erfahrung älterer Arbeitnehmer zu nutzen. Das sei in den vergangenen Jahren vernachlässigt worden. In diesem Zusammenhang fordert der DIHT Anreize für Unternehmen. Ihnen müsse es erleichtert werden, ältere Fachkräfte einzustellen und sie für neue Aufgaben zu qualifizieren. Die Deutsche Bahn will den Güterverkehr drastisch umbauen. Ein entsprechendes Sanierungsprogramm legt der Unternehmenschef Medorn heute in Berlin vor. Unter anderem will die Bahn mehr als die Hälfte der insgesamt 2100 Verladestationen aufgeben. Über die personellen Auswirkungen besteht noch keine Klarheit. Wie es hieß, werde es aber keine betriebsbedingten Kündigungen geben.
Im Norden Israels ist bei der Detonation einer Autobombe ein Mensch ums Leben gekommen. 9 weitere wurden verletzt. In dem kleinen Bus saßen nach Angaben der Polizei 4 Personen, die möglicherweise einen Anschlag geplant hatten. Sie waren von der Polizei verfolgt worden und zündeten den Sprengstoff, als die Beamten den Wagen stoppen wollten.
Beim Erdbeben gestern Abend im Nordwesten der USA sind nach Angaben der Behörden etwa 250 Menschen verletzt worden. Eine Frau starb an Herzversagen. Das Epizentrum lag unweit der Industriestadt Seattle im Bundesstaat Washington, etwa 50 Kilometer unter der Erdoberfläche. Die Erdstöße waren auch in den Nachbarstaaten und sogar noch in Salt Lake City im Bundesstaat Utah zu spüren.
Zerstörte Autos und kaputte Häuser. Aber wie durch ein Wunder starb nur ein Mensch und 250 wurden überwiegend leicht verletzt. Der Gouverneur des Staates Washington rief den Notstand aus, denn das Beben hinterlässt gewaltige Sachschäden. Noch in der Nacht begannen die Aufräumungsarbeiten. Es war gestern Morgen kurz vor 11, als das Beben die Bewohner von Seattle überraschte, unter ihnen Bill Gates. Fast eine Minute lang dauerten die Erschütterungen. Mit einer Stärke von 6,8 war es das heftigste Beben in dieser Region seit 1949. In Panik flüchteten die Menschen aus den Häusern und Büros auf die Straße. Manche steckten vorübergehend in den Aufzügen der Hochhäuser fest. Auf dem Aussichtsturm von Seattle wurde eine Besuchergruppe heftig durchgeschüttelt. Die Leute haben geweint und waren vor Entsetzen gelähmt. Wir haben aus dem Fenster gesehen und es sah aus, als würde die Erde hin und her schaukeln. Anders als die alten Häuser sind der Fernsehturm und die neueren Gebäude erdbebensicher. Nur deshalb ist es nicht noch schlimmer gekommen. Bisher geschätzter Schaden mindestens 2 Milliarden Mark.
Nach schweren Unwettern sind weite Teile von Mosambik überflutet. Schätzungen zufolge sind knapp 100.000 Menschen auf der Flucht vor dem Hochwasser. Viele andere wollen ihr Hab und Gut nicht verlassen und sind von den Wassermassen eingeschlossen. Besonders betroffen sind die Provinzen Tete, Sambesi und Sofala. Über Beira läuft Hilfe aus dem Ausland an. Gebraucht werden vor allem mehr Hubschrauber, da fast alle Straßen unpassierbar sind.
Dunkle Wolken am Horizont und die Wetterdienste sagen weitere schwere Regenfälle voraus. Keine Entspannung für Mosambik. Unterdessen gingen heute die Rettungsaktionen weiter. Im Überschwemmungsgebiet harren Tausende auf kleinen Landinseln aus und warten auf die Rettung aus der Luft. 120.000 Menschen müssen, so heißt es, evakuiert werden. Und die Zeit drängt, denn vom Oberlauf kommt noch mehr Wasser. Am Kahora-Bassa-Damm werden derzeit 8.000 Kubikmeter pro Sekunde abgelassen und diese Menge wird in den nächsten Tagen die Lage verschärfen. Noch hat die Situation nicht das Ausmaß der Flutkatastrophe vom letzten Jahr erreicht, noch ist es eine Krise. Rund 50.000 Flüchtlinge sind nun in provisorischen Lagern untergebracht und jeden Tag werden es mehr. Doch nicht nur die Menschen leiden unter den Überflutungen, auch die Tiere versuchen sich, so gut es geht, in Sicherheit zu bringen.
Ungeachtet heftiger Proteste aus aller Welt lässt die islamistische Taliban-Regierung in Afghanistan Kulturerbe aus buddhistischer Zeit vernichten. Soldaten wurden beauftragt, die über 1000 Jahre alten Bildwerke überall im Land zu zerstören, so auch die beiden riesigen Buddha-Statuen in der Provinz Bamiyan. Die UNESCO verurteilte den religiös motivierten Bildersturm als kulturelle Katastrophe.
Über 1500 Jahre alt. Eine männliche Buddha-Darstellung. Steingewordene Schönheit. Das Bamiyan-Tal war einst ein buddhistisches Pilgerzentrum und die Statuen hier gehören zu den größten, den wichtigsten Kulturschätzen der Welt. Nun droht den Kolossen die endgültige Vernichtung. Die Taliban-Bewegung will alle buddhistischen Relikte im Land zerstören. Eine kulturelle Katastrophe. Sie wird von Soldaten ausgeführt, die mit Panzern und Granatwerfern ausgestattet sind. Das Taliban-Regime kontrolliert 90% Afghanistans und will dort einen Gottesstaat einrichten. In ihren Augen sind bildliche Darstellungen Gotteslästerung. Paris heute. Entsetzen im Sitz der UNESCO. Sie hatte schon lange vor der möglichen Zerstörung gewarnt. Vergeblich.
Wir haben heute früh einen Pressebericht bekommen, der den Taliban-Kultusminister zitiert und sagt, dass es bereits begonnen hat und vor allem auch in Bamiyan die großen Buddha-Statuen zerstört sind.
Ein unersetzlicher Verlust für die Weltkultur. Die Statuen stammen aus der vorislamischen Zeit, als hier ein Kreuzweg zwischen Ost und West war. Aus einer Zeit der Toleranz.
Zwei Iraker stehen in Deutschland unter Spionageverdacht. Wie die Bundesanwaltschaft heute mitteilte, wurden die beiden Männer festgenommen und sind inzwischen in U-Haft. Einzelheiten teilte die Behörde aus ermittlungstaktischen Gründen nicht mit. Die Festnahmen sollen im Raum Heidelberg erfolgt sein. Dort befinden sich mehrere Einrichtungen der US-Armee. Bundestagspräsident Thierse will gegen das Urteil des Berliner Verwaltungsgerichts zur Parteienfinanzierung der CDU Revision einlegen. Er plädiert außerdem dafür, dass eine Instanz übersprungen und sofort das Bundesverwaltungsgericht mit der Sache befasst wird. Die CDU prüft noch, ob sie diesem Verfahren zustimmt. Das Berliner Verwaltungsgericht hatte einen Bescheid Thierses aufgehoben, wonach die CDU wegen der Schwarzgeldaffäre 41 Millionen Mark staatliche Zuschüsse zurückzahlen soll.
In München haben Prominente aus Politik, Wirtschaft und Medien die Stiftung Bündnis für Kinder gegründet. Der Freistaat Bayern stellte 5 Millionen Mark bereit, um das öffentliche Engagement gegen Misshandlung und Missbrauch von Kindern zu erhöhen. Nach polizeilichen Statistiken waren 1999 allein in Bayern fast 8000 Kinder Opfer sexueller Gewalt.
Eine Woche nach dem Verschwinden der 12-jährigen Ulrike glaubt die Polizei in Brandenburg nicht an eine gezielte Entführung. Von den Ermittlern hieß es, der Täter habe das Mädchen vermutlich nach einem Unfall in Panik weggebracht. In der Umgebung von Eberswalde wurden auch heute wieder intensiv nach dem Kind gesucht.
Auf der einen Seite liegt ein Flugplatz, auf der anderen Seite der Wald. Die Biesenthaler Straße in Eberswalde. Von dieser Stelle ist das 12-jährige Mädchen vor einer Woche verschwunden. Über 500 Polizisten durchsuchen das Gelände, Planquadrat für Planquadrat. Nur wenig entfernt eine Pressekonferenz der Eltern und der Staatsanwaltschaft mit dem Appell an den Entführer, Ulrike endlich freizulassen.
Es lohnt sich für jeden Täter, bei jeder Straftat aufzuhören, umzukehren. Dies wird sein Schaden nicht sein.
Mit diesem Auto soll die 12-Jährige verschleppt worden sein. Der als gestohlen gemeldete VW Polo war bereits am Tag der Tat gut 20 Kilometer entfernt aufgefunden worden. Doch erst nach 3 Tagen hatten die Ermittler ihn mit dem Mädchen in Verbindung gebracht und auf der Rückbank unter anderem eine Haarspange entdeckt, die dem Mädchen gehört haben könnte. Die Polizei will ihre Suche morgen noch einmal verstärken. Brandenburgs Innenministerium hat Jagdflugzeuge mit Spezialkameras angefordert, um das Gelände besser zu erkunden.
Vor dem Schweriner Landgericht hat heute der Prozess um den gewaltsamen Tod eines Obdachlosen in Wismar begonnen. Angeklagt sind 5 Männer zwischen 19 und 23 Jahren. Sie müssen sich wegen gemeinschaftlichen Mordes verantworten und sollen ihr Opfer im Juli 2000 aus Habgier und Hass mit Schlägen und Tritten umgebracht haben. In Mecklenburg-Vorpommern hatte es im vergangenen Jahr 4 derartige Fälle gegeben.
In Berlin wird zur Stunde die Ausstellung Der nationalsozialistische Völkermord an den Roma und Sinti eröffnet. Das Konzept ist, mit zahlreichen Zeugnissen 2 Perspektiven aufzuzeigen. Den menschenverachtenden Dokumenten der Täter werden Berichte Überlebender und deren Familienbilder gegenübergestellt. Der Völkermord habe mit mangelnder Zivilcourage jener Menschen begonnen, die weggesehen hätten, sagte Kulturstaatsminister Nida Rümelin.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 2. März.
Alle Wolken über Europa drehen sich gegen den Uhrzeigersinn. Daran sieht man, der Kontinent liegt unter tiefem Luftdruck. Das eine Tief zieht mit Schnee von der Nordsee ins Baltikum, ein zweites kommt mit Regen vom Atlantik. In Deutschland heute Nacht mal mehr, mal weniger Wolken und gelegentlich etwas Regen oder Schnee. Morgen verdichtet sich die Bewölkung. Oberhalb von ca. 300 Metern fällt Schnee, der sich später aber immer mehr in Regen verwandelt. Am Nachmittag lässt er langsam nach. Von Südwesten ziehen gegen Abend wieder neue Wolken mit Schnee ins Land. Im Norden weht der Wind schwach bis mäßig aus Nord, im Süden aus Südwest. 0 bis plus 1 Grad heute Nacht am Rhein, sonst minus 1 bis minus 3, an den Alpen minus 6 Grad. Morgen 3 bis 6 Grad. Im Norden um den Gefrierpunkt und am Oberrhein bis plus 7 Grad. In den nächsten Tagen wird es deutlich milder und die Wolken bringen fast nur noch Regen. In den Hochlagen kann auch etwas Schnee fallen. Die Sonne bekommt nur selten eine Chance. Für Wintersportler gibt's gute Nachrichten, denn die Schneedecke ist gewachsen. Im Harz 45 cm, im Erzgebirge und dem Schwarzwald über 50 und im Bayerischen Wald über 60 cm. In den Alpen türmt sich der Schnee meterhoch, in Deutschland bis 230 cm, in Österreich, Frankreich und der Schweiz bis 330 und in Italien bis 350 cm Schnee.